Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute unter ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Wir machen also weiter in unserer Predigtreihe und kommen heute zum Kapitel 7. Jesaja Kapitel 7. Wir lesen ab Vers 1 bis Vers 16. Aber wir wollen uns dann insbesondere auf den Vers 14 in der Predigt konzentrieren. Aber zunächst Jesaja 7 ab Vers 1 bis Vers 16. Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Ossias, des Königs von Juda. Da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remaljas, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Als nun im Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus, dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes, und sprich zu ihm, hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz erzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, die sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Deshalb spricht Gott, der Herr, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram, und Rezin ist das Haupt von Damaskus, und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, sodass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria, und das Haupt Samarias ist der Sohn Remaljas. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind schon einige Monate jetzt im Buch Jesaja unterwegs. Wir haben längere und kürzere Abschnitte betrachtet. Aber dass wir ausgerechnet heute am 4. Advent im Kapitel 7 angelangt sind, das ist wirklich reiner Zufall. Das war so nicht geplant, aber kommt natürlich auch keineswegs ungelegen. Jesaja 7, Vers 14, der Vers, unter den wir uns heute stellen wollen, ist, und das weiß sicherlich jeder von euch, eine der zentralen Verheißungen mit Blick auf die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Es geht hier um nichts anderes. Ich nehme diese Aussage schon mal vorweg, ohne mich jetzt dafür zu rechtfertigen. Aber wir werden im weiteren Verlauf erkennen, dass es tatsächlich um nichts anderes geht. Und doch müssen wir darauf achten, dass wir mit dem Wort Gottes in der rechten Weise umgehen. Aus unserer heutigen Perspektive ist es leicht, zurückzublicken und dann unter Zuhilfenahme anderer Stellen, insbesondere aus dem Neuen Testament, festzustellen, dass hier tatsächlich vom Kommen Christi die Rede ist. Aber das ist nicht die Perspektive des Textes. Das war nicht die Perspektive Jesajas oder derjenigen, die dieses Wort als Erste hörten. Was wir heute landläufig mit Weihnachten in Verbindung bringen, das lag zu jener Zeit noch weit in der Zukunft. Bis dahin sollten noch viele Jahrhunderte vergehen, viele ereignisreiche Jahrhunderte. Natürlich ist dieses Wort auch an uns gerichtet. Natürlich sollen auch wir etwas aus diesem Wort entnehmen, aber zunächst einmal ist es an das Volk Gottes im Alten Bund gerichtet. Und so wollen auch wir heute auf dieses Wort aus dem Mund des Propheten Jesaja in Vers 14 hören, uns mit dem Zeichen der jungfräulichen Geburt beschäftigen, und zwar unter der Überschrift Immanuel, der Erlöser des Volkes Gottes. Und dabei wollen wir auf drei Punkte eingehen. Erstens fragen wir nach dem Anlass für dieses Zeichen der Jungfrauengeburt. Was ist der Anlass für dieses Zeichen? Im zweiten Teil geht es um die Bedeutung des Zeichens. Was wird darin eigentlich ausgesagt? Und schließlich im dritten Teil soll es um die Gewissheit des Zeichens gehen. Warum ist dieses Zeichen gewiss und zuverlässig? Erster Teil also, der Anlass. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, welchen Weg das Wort Gottes unter den Menschen nimmt. Zu wem das Wort nach Gottes Ratschluss gelangt. König Ahas von Juda. Einer der gottlosesten Könige, die je auf dem Thron Davids gesessen haben. Ausgerechnet dieser Ahas hört als erster überhaupt so konkret diese großartige Verheißung aus dem Mund Jesajas. Da ist doch die Frage berechtigt, warum gerade Ahas? Warum gerade zur Zeit des Ahas? In den ersten paar Versen des Kapitels haben wir etwas über den geschichtlichen Hintergrund erfahren. Wie stellte sich die Lage in Ahas Königreich in Juda zu dieser Zeit dar? Ich fasse es mal kurz zusammen. Das Königreich Juda sah sich einer zweifachen Bedrohung gegenüber. Die Aramäer oder anderes Wort Syrien, die hatten sich mit Israel, mit dem Nordreich, mit den 10 Stämmen verbündet und rückten jetzt gemeinsam gegen das Südreich Juda und gegen Jerusalem vor. Sie wollten Jerusalem einnehmen, sie wollten Ahas und das Haus Davids stürzen und einen Herrscher einsetzen, der ihnen genehm war. Eine erste Belagerung war fehlgeschlagen, aber die Gefahr für Juda war noch keineswegs gebannt. Und die Angst war groß. Wir entnehmen etwas davon aus dem Vers 2. Als nun dem Haus Davids, das heißt also dem Königshaus Ahas, berichtet wurde, der Aramäer, Syrien, hat sich in Ephraim, dem Nordreich, niedergelassen. Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Ja, und Ahas, er wanderte nervös in der Stadt umher. Er überlegte, welche Option er hatte, wie er diese schlimme Situation wenden sollte, was es für militärische, vielleicht diplomatische Möglichkeiten gab. und da traf er auf Jesaja. Ausgerechnet als Ahas Rat bei seinen Heerführern und Stadtkommandanten sucht, taucht dieser Bibelheini auf. Was will der denn jetzt schon wieder von mir? Will er jetzt wieder mit meinen Sünden anfangen, dass ich nicht auf den Höhen räuchern darf, dass ich meinen Sohn nicht den Dämonen darbieten soll, dass ich den Tempel des Herrn nicht länger entweihen soll, dass sonst Gottes Gericht auf mich wartet? Nein, diesmal nicht. Sondern was redet Jesaja? Hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln. Ein Wort des Trostes für Ahas. Der Herr selbst redet durch den Mund Jesajas zu ihm und tröstet ihn in dieser misslichen Lage. Aber Ahas, er will sich nicht trösten lassen. Er will sich nicht beruhigen lassen. Und warum nicht? Ganz klar, weil schöne, fromme Worte hier nicht helfen. Initiative ist gefragt. Hätte Jesaja etwas von Wunderwaffen oder von heranrückenden Verbündeten zu berichten gehabt, ja, das hätte uns beruhigt. Aber diese religiösen Vertröstungen, ich kann sie nicht mehr hören. Ich will sie nicht mehr hören. Das sagte Ahas nicht, aber er dachte es. Das wird daran deutlich, als Jesaja nämlich noch einen drauflegt und verkündet, er bitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Er bitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Mensch, Ahas, wenn du dem Wort nicht vertraust, dann lass dich doch von einem Zeichen überzeugen. Einem Beweis, einem Wunder, such dir irgendwas aus. Aber Ahas will nicht. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Ja, das klingt so gottesfürchtig. Ich will den Herrn nicht versuchen. Nicht? Ahas weiß, wie man reden muss. Er ist unter dem Bund Gottes aufgewachsen. Er kennt die Heiligen Schriften. Er weiß, wie die Propheten reden. Er weiß, wie man es anstellen muss, damit die Worte fromm klingen. Steht nicht im 5. Buch Mose, Kapitel 6, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen? Aber natürlich sind das vorgeschobene Gründe. Ist es wirklich Ahas Problem, dass er den Herrn nicht versuchen will? Nein. Sein Problem ist ganz woanders. Würde er ein Zeichen fordern, würde er damit ja zum Ausdruck bringen, dass er Gott glauben will, dass er ihm vertraut, dass er sich in all seiner Nichtigkeit und Verlorenheit vor Gott beugt und von ihm allein alle Rettung erwartet, alle Rettung. Aber das will er nicht. Er will Gott nicht glauben. Er vertraut auf Menschen. Und er erwartet Rettung von Menschen. Und genau in dieser Situation, Juda in höchster Gefahr, sein König verzweifelt und verstockt und auf der Suche nach irdischen, menschlichen Strohhalmen, genau in dieser Situation kommt das Wort Gottes zu Juda. Auch wenn Ahas kein Zeichen will, auch wenn er es verwerfen will, der Herr gibt es trotzdem. Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Der Herr gibt in dieser Situation ein Zeichen. Und wir stellen die Frage nach der Bedeutung. Der Text gibt Anlass zu allerlei Spekulationen. gerade weil dieses Zeichen, diese Ankündigung so spektakulär ist. In einigen neueren Übersetzungen ist das Ganze ja auch ziemlich abgeschwächt, denn dort steht statt dem Wort Jungfrau, der doch sehr allgemeine Ausdruck, junge Frau. Und dazu muss man sagen, dass das hebräische Wort an dieser Stelle, das heißt übrigens Alma, dass das durchaus auch junge Frau heißen kann. Es muss nicht unbedingt eine Jungfrau sein, also eine, die noch nichts mit einem Mann hatte. Aber die Frage ist doch, was an dieser Stelle wirklich gemeint ist. Wir haben vorhin Matthäus 1 gelesen. Wir haben gelesen, wie Josef reagierte, als er mitbekam, dass seine Verlobte schwanger war. Ja, es war eine furchtbar peinliche Situation. Nach bestem Wissen und Gewissen war er doch überzeugt, dass er als Vater nicht in Frage kommt. Also lag doch wohl offensichtlich Ehebruch vor, oder? Nicht? Und dann wollte er die Situation bereinigen, indem er Maria heimlich wegschickt. Ja, zurück zu ihren Eltern, was auch ich. Die ganze Geschichte mit seiner Verlobung und allem vergisst. Ganz bittere Sache. Aber was sollte er anderes tun? Und dann erscheint ihm der Engel, klärt ihn darüber auf, dass das Kind keineswegs von einem anderen Mann ist, sondern durch den Heiligen Geist bezeugt. Und verweist dabei auf Jesaja 7, Vers 14. Das Neue Testament lässt also gar keine andere Deutung als Jungfrau zu. Und wer die Einheit der Schrift aufrechterhalten will, der kann darum auch in Jesaja 7 gar nicht anders übersetzen. Ja, nun ist es ja so, dass gerade diejenigen an der Jungfrau herummäkeln, die auch sonst an der Einheit und Glaubwürdigkeit der Bibel rütteln. Für die kommt so ein selbstkonstruierter Widerspruch natürlich wie gerufen, um entweder zu belegen, dass Altes und Neues Testament nichts miteinander zu tun haben, oder dass die Bibel so voller Widersprüche steckt, dass man sie ja gar nicht ernst nehmen könne. Aber nehmen wir mal für einen Moment an, wir würden diesen Abschnitt aus dem Neuen Testament, Matthäus 1, nicht kennen. Wir hätten nur hier unseren Predigtext mit den beiden alternativen Übersetzungsmöglichkeiten Jungfrau und junge Frau. Stellen wir uns doch mal diese Szene vor. Jesaja steht vor König Ahas. Ja, das hat er ihm sogar am Ärmel gepackt. Er hat seinen verklärten Prophetenblick aufgesetzt. Er schaut mit glasigen Augen ins Nichts. Und dann deklamiert er mit dramatischer Stimme: Siehe, eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Da hätte Ahas ihn entgeistert angeschaut, gefragt: Jesaja, ist dir nicht gut? Also ich bin ja einiges von dir gewöhnt, aber jetzt komme ich nicht mehr mit. Du willst ein Prophet sein? Was du da verkündest, das geschieht doch jeden Tag vor unseren Augen. Junge Frauen, die schwanger werden und Kinder bekommen, das ist die normalste Sache der Welt. Was soll das denn bitte schön für ein Zeichen sein? Und damit hätte Ahas völlig recht. Das wäre kein Zeichen, das wäre gar nichts. Ja, wer die Jungfrau hier wegübersetzt, der hat das gleiche Problem wie der gottlose König. Der will Gottes Wirken nicht anerkennen. Der will Gott nicht vertrauen, sondern sich auf Menschen und auf sichtbare irdische Dinge verlassen. Und dabei ist das Wort, das Jesaja hier ausspricht, eigentlich noch viel dramatischer. Denn er kündigt nicht einfach etwas Zukünftiges an. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Eigentlich stehen diese Worte in einer anderen Zeitform. Jesaja sieht diese Ereignisse vor sich und er berichtet davon. Nicht? Ahab, ich sehe eine Jungfrau, die schwanger ist, die tatsächlich einen Sohn zur Welt bringt. Das geschieht vor meinen Augen. Das ist keine vage Spekulation. Das geschieht wirklich. Ahab, ich sehe das. So in etwa ist diese Stelle eigentlich richtig zu übersetzen. Was für eine Gewissheit. Aber immer noch ist die Frage offen, was das Ganze denn bedeuten soll. Indem Jesaja diese Geburt prophezeit, versichert er Ahas und ganz Juda, dass das Volk Gottes nicht untergehen wird. Er hatte vorher schon gesagt, dass die jetzigen Feinde das Land nicht einnehmen werden. Aber jetzt wurde er noch deutlicher. Und Ahas wusste genau, was hier gemeint war. Er war zwar gottlos und ungläubig, aber nicht unwissend. Er kannte die Verheißungen an Eva, an Abraham, an David, über den einen aus dem Stamm Juda, der kommen sollte, um das Volk Gottes zu erretten, um bildlich Abrahams Land zu erben und auf Davids Thron zu sitzen. Und auch wenn Ahas nichts davon hören wollte, auch wenn er sich die Ohren zuhielt, Gott redet dieses Wort zu ihm. Ahas war das Oberhaupt des Volkes Gottes. Als König war er der Stellvertreter des Volkes Gottes in Juda. Darum richtet sich dieses Volk nicht bloß an Ahas persönlich, sondern an das ganze Volk. So wie alles, was Jesaja bisher geredet hatte. Das ganze Volk muss die Botschaft von Gericht und Erlösung hören. Auch wenn nur ein Teil Acht gibt und zuhört und glaubt, während der andere Teil sich die Ohren verstopft und nicht glaubt. Der Herr bestätigt Ahas und uns allen mit diesem einfachen Satz: Ihr seid verloren. Ihr seid in euch selbst verloren. Wenn ihr auf euch blickt, habt ihr keinerlei Anlass zur Hoffnung. Ahas, wenn es von dir und deinen Generälen und deinen Armeen abhängen würde, gäbe es Juda und Jerusalem von morgen nicht mehr. Aber wisst ihr was? Ich komme auch ohne euch zum Ziel. Eine Jungfrau ist es, die den verheißenen Sohn zur Welt bringen wird. Ihr jämmerlichen Helden habt daran keinen Anteil. Der Same Abrahams, er kommt zu euch ohne euch. Das ist ganz allein mein Werk. Das Werk des Gottes, dem ihr nicht glauben und nicht vertrauen wollt. Oh, was ist das für ein furchtbar demütigendes Wort für Ahas, für Juda, ja für jeden Menschen. Der Mensch, der sich seit den Tagen Adams nach oben streckt, nach Gottes Thron greift, der wird hier zurechtgestutzt. Nicht ihr steigt hinauf zu Gott, sondern er kommt herab zu euch. Immanuel, Gott mit uns. Gott kommt in unsere Welt, in unser Fleisch, unter die Strafe, die auf uns liegt. Der Sohn Gottes nimmt das alles auf sich, ist sich nicht zu schade dafür. Er legt all seine Herrlichkeit ab und entäußert sich sogar bis in den Tod, um sein Volk zu retten von ihren Sünden. Das Volk, das ihm sein Vater vor aller Ewigkeit bereitet hat. Ja, was für eine Demütigung ist das für den stolzen Menschen. Und darum ist Immanuel Christus für viele ein Stein des Anstoßes. Darum wollen sie, so wie Ahas, kein Zeichen sehen. Darum wollen sie das Wort Gottes nicht hören und bestreiten es oder verdrehen es bis zur Unkenntlichkeit. Und was ist mit uns? Zweifeln wir nicht auch? Fragen wir uns nicht manchmal auch, ob das alles nicht doch zu fantastisch ist? Natürlich tun wir das. Aber in solchen Momenten, wo wir anfangen, vom Wort Gottes wegzulaufen, sind wir aufgerufen, umzukehren und zu glauben. Und zu glauben, das heißt nicht, sich die Augen zuzuhalten und blind und gegen alle Vernunft irgendwo entlang zu stolpern, sondern Glauben heißt Vertrauen, nämlich auf Gottes verlässliches Wort. Darauf zu vertrauen, dass das, was Gott sagt, gilt. Dass er seine Verheißungen erfüllt, auch wenn sie nach menschlichem Ermessen unmöglich sind. Genau das hätte Ahas auch tun sollen. Er wusste doch, wie schwach er war. Aber als Gott ihm versicherte, dass er sein Volk auch ohne Ahas Zutun bewahren und erretten würde, da glaubte er nicht. Und so erfüllte sich an ihm das Wort, das wir beim letzten Mal betrachtet hatten. Dieser schreckliche Auftrag, den Jesaja erhalten hatte: Verstocke das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht komme und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Ja, Christus. Christus, der Eckstein, auf dem Gott seine Gemeinde gründet und errichtet. Dieser Christus wird für Ahas zum Stein des Anstoßes. Zum Stein, über den er stolpert, zu dem Stein, an dem er zerschellt. Das ist Gottes Ratschluss. Aber Gottes Verheißung, die hängt nicht von Menschen wie Ahas ab. Seine Verheißung steht. Egal, was die Menschen im Laufe der Jahrhunderte unter Anstiftung des Satans auch unternommen haben, um die Verheißung zu Fall zu bringen, Gott ist zu seinem Christus gekommen. Und er hat durch diesen Christus sein Volk errettet, ganz ohne menschliches Mitwirken. Unsere Errettung ist wirklich zu 100% das Werk Gottes. Und wer immer noch darauf beharrt, dass der Mensch doch wenigstens einen klitzekleinen Beitrag zu seiner Erlösung oder Vollendung beitragen muss, der hat nicht verstanden, was das Zeichen von der jungfräulichen Geburt ausmacht. Der Sinn dieses Zeichens liegt ja gerade darin, dass Gott derjenige ist, der handelt. Und darum und nur darum konnte dieses Zeichen auch Wirklichkeit werden. Nur darum wurde das, was Jesaja so lange im Voraus erblickt hatte, vor mittlerweile 2000 Jahren Wirklichkeit. Und nur darum können auch wir hier und heute sagen: Jawohl, ich glaube. Ich glaube, dass Christus gekommen ist, um meine Schuld zu tragen. Warum könnt ihr das sagen? Weil Gott handelt. Der dreieinige Gott ist hier am Werk, so wie damals, als der Vater den Sohn sandte und der Sohn durch das Wirken des Heiligen Geistes in der Jungfrau Maria unsere Natur annahm. Genauso wirkt der dreieinige Gott auch heute. Durch Gottes Wort wirkt der Heilige Geist. Er weckt uns auf in unserem Tod, sodass wir zu Christus gezogen werden, zu Immanuel, zu Gott mit uns, damit wir ihn ergreifen, damit wir in ihm alles besitzen, damit wir durch ihn ewige Gemeinschaft mit dem Vater haben. Dieses Wort gilt. Darauf können wir uns verlassen. Amen.